Ja, wie schnell und völlig überraschend hat sich der Lebensalltag in unserer Welt, in unserer ganzen Welt völlig verändert. Und keiner von uns hätte sich das vor wenigen Monaten vorstellen können. Aber wie dankbar dürfen Kinder Gottes sein, dass sich zwei Dinge nicht verändert haben. Nämlich der Herr selbst und sein Wort. Und wir müssen auch beachten, dass er, der Herr, an den wir glauben, alles in seiner Hand hält. Der Sturm kommt von ihm und sonst von niemand. Und mit diesem Sturm hat er auch ein Ziel, dass wir uns vielleicht wieder neu besinnen, wie wichtig uns der Herr selbst und sein Wort ist. Er ist der gleiche, gestern, heute und auch morgen. Er wird sich niemals ändern, auch wenn sich die Umstände ändern. Und weil er der Ewige ist, ist auch sein Wort das Ewige. Es wird niemals vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt in diesen Tagen uns nicht so viel mit den Schlagzeilen in dieser Welt beschäftigen. Dort werden wir so oft verwirrt. Wer hat denn recht? Was stimmt denn eigentlich, was da alles berichtet wird? Lasst uns nicht die unterschiedlichen Meinungen beachten und wirklich darüber nachdenken und darüber nachsinnen. Und trotzdem ist es wahr, dass wir in den letzten Wochen so viel über den Coronavirus gesprochen haben. Warum eigentlich? Lasst uns viel mehr wieder neu mit Freude, mit einer Sehnsucht das Wort Gottes lesen und darüber sprechen. Lasst uns wieder neu darüber sprechen, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Hatten wir nicht das etwas aus den Augen verloren? Wie nah die Wiederkunft Jesu ist? Das sind die wichtigen Themen, die uns beschäftigen sollen. Und wir wollen uns heute Morgen mit dem ersten Psalm beschäftigen. Deswegen. Und die Psalmen, die waren schon immer für alle Kinder Gottes ein ermutigendes Buch. Wisst ihr warum? Weil vor uns andere Gläubige schon so vieles erlebt und durchlebt haben. Und genau das wird in den Psalmen berichtet. Hier nehmen wir Anteil an den Nöten, an den Schwierigkeiten, an den Schmerzen, an den Verfolgungen, an den Trübsalen anderer Gläubige und wie sie das durchlebt haben. Und wie oft finden wir in den Psalmen am Anfang, so wie Psalm 13 zum Beispiel, O Herr, wie lange willst du mich vergessen, ganz vergessen? Wo er den Blick verloren hatte, dass der Herr Wirklichkeit ist und dass er da ist. Und wie endet doch dieser Psalm, wo er den Blick wieder auf den Herrn richtet. Und deshalb sind die Psalmen für uns heute auch so wichtig. Und dieser erste Psalm, der beginnt damit, dass Gott uns grundsätzlich etwas vor Augen führt. Es gibt zwei Lebenswege für jeden Menschen dieser Welt. Es gibt keinen dritten. Es gibt keinen Mittelweg. Auch heute Morgen hier drin gibt es für jeden nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir den einen Lebensweg oder wir gehen den anderen Lebensweg. Ich lese mal die ersten oder diese Verse. Psalm 1, viele kennen ja den Psalm sicher auch auswendig. Er ist uns sehr, sehr bekannt. Trotzdem, wir sollten noch einmal darüber nachdenken. Wohl dem, glückselig der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachforscht, nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ganz deutlich, zwei Lebenswege. Und achten wir mal darauf, zuerst geht es ums Wort Gottes und das Wort Gottes führt immer zum Sohn Gottes, Psalm 2. Zwei Lebenswege, entweder mit dem Herrn oder ohne den Herrn. Und der Weg des göttlichen Segens oder der Weg des göttlichen Gerichts, das sind die zwei Dinge, die uns in der Bibel immer wieder vor Augen geführt werden. Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Diese Wahl hat jeder Mensch. 5. Mose 30. Zwei Beispiele, eins aus dem Alten Testament und ein Beispiel aus dem Neuen Testament. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 15. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. So spricht Gott. Er legt dem Volk Israel, dem auserwählten Volk Israel, zwei Dinge vor Augen. Leben und das Gute. Oder Tod und das Böse. Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Du und dein Same. Wähle. Aber ich betone auch hier schon, auch wir Christen können noch wählen. Matthäus Kapitel 7. Der Jesus Christus zeigt hier ein Beispiel von einem klugen, einem törichten Bauherrn. Wieder zwei Möglichkeiten. Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Auch hier geht es um das Wort Gottes. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Der Sturm kommt. Ich meine, dass für uns Deutschen hier in der Corona-Krise kein großer Sturm ist. Aber auch hier wird schon deutlich, haben wir auf Sand oder auf Felsen gebaut. Und wie viele Menschen auf dieser Erde sind heute so in Angst und Schrecken, was jetzt kommt. Wir dürfen unsere Häupter erheben, denn wir wissen, dass die Erlösung naht. Aber es geht darum, um diese zwei Möglichkeiten haben wir auf den Felsen Jesus Christus gebaut. Ja, wann habe ich denn gebaut auf Christus? Wenn ich höre und das tue, was er sagt. Und der Törichte, der auf Sand gebaut hat, der hört auch. Aber er hört nicht auf diese Worte. Noch ein Beispiel, Vers 13 im gleichen Kapitel. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Zwei Pforte, zwei Wege, zwei Endziele. Das ist das, was die Schrift lehrt. Und deshalb ist dieser Psalm 1 von so ungeheurer Bedeutung. Von ungeheurer Bedeutung. Warum? Es geht doch in dem Psalm 1, wer der glückselige Mensch ist. Genauso wie Psalm 32, Psalm 41 und Psalm 119 beginnen mit glückselig der oder wohl denen. Und jeder Mensch dieser Erde wünscht sich Glück, oder? Ein glückliches Leben, das wünscht sich jeder. Wenn ich ein glückseliger Mensch bin, dann besitze ich vollkommenes Glück. Immer größer werdendes Glück, nie endendes Glück. Das lehrt die Bibel. Aber die Menschen wünschen sich das in einer ganz falschen Art und Weise. Dieser erste Psalm zerstört völlig die Illusion, der Gedanke, das Bild, dass der gottlose Mensch ein glücklicher Mensch ist. Das ist nicht die Wahrheit. Sie kennen vielleicht einen kurzen Augenblick Freude. Freude über was? Dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Und dann? 54 sind sie Weltmeister geworden. Und jetzt? Besteht von dieser Freude noch etwas heute? Wie viele Menschen wünschen sich wahre Erfüllung, wahre Freude, wenn sie Erfolg haben im Beruf? Und dann werden sie plötzlich entlassen. Das ist alles zerstört. Wie viele denken, wenn ich mir das leisten kann, wenn ich viel Geld habe, Wohlstand besitze, dann kann ich von einem Kontinent auf den anderen fliegen. Und jetzt? Vorbei. Plötzlich kann man nicht fliegen. Ich wäre am Dienstag auch geflogen und wäre im März schon geflogen. Und jetzt bin ich hier. Hat sich deshalb in meinem Leben etwas verändert? Ich wäre für den Herrn unterwegs gewesen, ja, nicht im Urlaub. Wie viele meinen, wenn sie ein Haus besitzen, endlich ein Haus, ein eigenes Haus, und jetzt? Von einem Event auf den anderen. Man denkt, man ist wirklich glücklich und zufrieden, wenn man alles machen kann, was mir Spaß macht. Außerdem vermitteln uns die modernen Medien, meinetwegen auch Romane oder Filme oder Zeitschriften oder die Musikszene oder was es auch sein mag, den Eindruck, wenn wir die Lüste des Fleisches ausleben können, dann habe ich den Höhepunkt erreicht. Das ist die Welt. Und gerade diese Tage, in denen wir leben, merken wir, wie viele auf Sand gebaut haben. Plötzlich hat sich alles radikal verändert. Und jetzt? Sind sie auch noch die glücklichsten Menschen dieser Welt? Die meisten Menschen begreifen gar nicht, dass der schlimmste Virus nicht die Coronavirus ist, sondern die Sünde. Und das ist das eigentliche Problem. Sie erkennen gar nicht, wo ihr eigentliches Problem steckt. Und dieser erste Psalm kann uns helfen, wieder zu denken, wie die Bibel denkt. Wir müssen wieder neu die Gedanken Gottes vor Augen haben, die geschrieben stehen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von dem Denken dieser Welt beeinflussen lassen. Wie hat denn alles Unglück des Menschen begonnen? Wann wurde zum ersten Mal dieser glückselige Zustand zerstört und durch was? Wir sind uns doch hoffentlich einig, dass Adam und Eva im Paradies in einem glückseligen Zustand waren, in einer vollkommenen Freude mit dem Herrn gelebt haben, in einer vollkommenen Gemeinschaft. Die waren ohne Sünde, die hatten das ewige Leben, die hatten alles im Überfluss. Es gibt keine Steigerung. Wie wurde dieses Glück zerstört? Dadurch, dass sie das Wort Gottes verwarfen. Gott hatte gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Da wurde das vollkommene Glück des Menschen zerstört, als Eva von der Frucht nahm und aß. Und sie gab ihrem Mann und er aß auch. Und wie beginnt das vollkommene Glück wieder? Das ist doch logisch, oder? Wenn man dieses Wort Gottes wieder liest und hört und tut. Wir lesen es. Lukas, Kapitel 11. Vers 28. Und er sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Die Glückseligkeit beginnt, wenn der Mensch wieder beginnt, Gottes Wort zu hören und zu bewahren. Offenbarung 1, natürlich geht es hier zuerst mal um die Offenbarung selbst, aber ich glaube, wir dürfen das auch auf die ganze Schrift übertragen. Wiederum dieser Begriff glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nah. Das Bewahren bedeutet nicht nur, dass ich es hier drin im Herzen aufspeichere und in Gedanken habe, sondern dass ich es auch auslebe. Und jetzt, wenn ich das Wort Gottes höre oder wenn ich es lese, hat dieses Wort Gottes die Macht, durch das Wirken des Geistes jeden Sünder ins Licht zu stellen. Es ist Gottes Güte, es ist allein Gottes Güte, die einen Sünder zur Buße leitet, durch das Wort Gottes, wenn er es hört oder liest. Und dann ist derjenige ein glückseliger Mensch, der sich im Lichte Gottes erkennt, dass er erkennt, dass er ein geistlicher Bettler ist. Genau so steht es in der Bergpredigt. Glückselig sind die geistlich Armen. Das steht ja im völligen Widerspruch zu dieser Welt da draußen. Wenn ich ein geistlicher Bettler bin, dann bin ich der glücklichste Mensch dieser Welt. Verstehen wir das noch? Wenn ich erkenne, ich habe nichts, mit dem ich vor Gott bestehen kann. Ich bin ein Sünder und habe das Gericht Gottes verdient, bin ich der glücklichste Mensch dieser Welt. Jetzt habe ich die wichtigste Wahrheit erkannt. Ich brauche ihn. Und genau das schreibt der Römerbrief. Wer ist ein glückseliger Mensch? Römer 4. Glückselig sind die. Das sind die, die vollkommenes Glück gefunden haben, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Haben wir jetzt in den letzten Versen irgendwas gelesen vom materiellen Reichtum, vom Erfolg im Beruf oder von irgendetwas? Das sind die wirklich glückseligen Menschen. Und wisst ihr, was das Unglaubliche ist? Diese Glückseligkeit, diese vollkommene Freude, die endet bei einem Christen niemals mehr. Denn Petrus spricht in die Zukunft. Und er spricht, ihr werdet euch, wie freuen? Mit vollkommener und unaussprechlicher Freude freuen, wenn wir ihm gegenüberstehen. Und es wird nie mehr aufhören. Wer sind glückselige Menschen? Die, die Christen sind. Merken wir, wie arm diese Welt ist? Bill Gates mit seinen Milliarden, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Oder ihr etwa? Was hat er eigentlich? Der hat nur Geld. Hat er noch was? Das kriegt Gottes vor Augen. Sand gebaut. Das muss uns wieder neu bewusst werden. Und jetzt ist die Frage, wie lebt ein glückseliger Mensch? Das sagt die Schrift auch. Wie lebt denn ein glückseliger Mensch? Psalm 119. Vers 1. Wohl denen oder glückselig die, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Das sind glückselige Menschen. Wer sind glückselige Menschen? Ja, die, die im Willen Gottes leben. Ganz einfach. Die im Willen Gottes leben. Hier mit Gesetz des Herrn, da ist das ganze Wort Gottes gemeint. Das sind die Anweisungen Gottes, so kann man es auch übersetzen. Das ist die Lehre Gottes. Natürlich war damals noch nicht das ganze, die ganze Bibel geschrieben. Aber das ist damit gemeint, wenn wir wandeln im Wort Gottes, im Willen Gottes, dann sind wir glückselige Menschen. Und genau das zeigt uns jetzt Psalm 1. Die, die Glückseligkeit gefunden haben in der Errettung, jetzt gilt es, das ein Glaubensleben lang zu erhalten, dadurch, dass wir im Willen Gottes leben. Psalm 1, Vers 1 und 2. Achtet mal darauf, was der Glückselige tut und was er nicht tut. Es wird hier beantwortet. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Auch hier wieder Gesetz, bitte nicht an das mosaische Gesetz denken, sondern an das Wort Gottes denken. Merken wir, Vers 1 sagt uns, was der glückselige Mensch nicht tut. Und Vers 2 sagt uns, was der glückselige Mensch tut. So einfach. Ist nicht schwierig zu verstehen, oder? Und das ist Heiligung, was hier steht. Heiligung bedeutet nämlich weg von der Sünde, vom Unreinen, vom Bösen, hin zu dem Reinen, zu dem Vollkommenen, zu unserem Herrn. Das ist Heiligung. Dann wird er uns verändern. Nicht wir verändern uns. Er wird uns verändern, wenn wir das leben. Weg vom Bösen hin zu ihm. Das geht automatisch. Lasset euch verwandeln. Steht geschrieben, oder? Er, der Vater im Himmel, will uns umgestalten in das Bild seines Sohnes. Er, nicht ich. Aber meine Aufgabe ist es, wegzugehen. Und es bestand schon immer die Gefahr für uns Christen, dass wir uns von dieser Welt, in der wir leben, den Stempel aufdrücken lassen. Deshalb passt euch nicht diesem Weltlauf an. Lasst dich jetzt gerade nicht von diesen vielen Meinungen prägen. Beschäftige dich nicht so viel mit all diesen Dingen. Denn das wird dich nicht in das Bild Jesu verwandeln. An was denken wir, wenn wir nachts aufwachen? So unterschiedlich, ne? Aber bitte nicht an der Coronavirus, oder? Schaut mal, wir wandeln nicht nach dem Rat der Gottlosen. Wir treten nicht auf den Weg der Sünder und wir sitzen nicht, wo die Spötter sitzen. Das ist für uns Christen doch hoffentlich absolut klar. Deshalb will ich das gleich auf einen anderen Gedanken noch übertragen. Aber zuerst lese ich noch Sprüche 4, Vers 14, wo das nochmal deutlich zum Ausdruck kommt. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen, Vers 14, und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen, meide ihn, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon und gehe vorüber. Es ist nicht leicht, in der heutigen Zeit das zu leben. Aber wisst ihr, wo ich noch eine ganz große Gefahr sehe? Dass es für uns Christen doch klar ist, dass ein wahrhaft gesegneter Christ nur dann Frucht aus seinem Leben hervor oder dass Frucht aus seinem Leben hervorkommen kann, wenn wir uns dem Lebensstil dieser Welt entfernen. Aber heute besteht noch eine Gefahr. Leider muss man darauf hinweisen, dass uns der Segen Gottes manchmal verloren geht, weil wir nicht nur einen gottlosen Rat von der Welt annehmen, sondern auch den gottlosen Rat von Christen annehmen. Denkt immer darüber nach. Wenn es um Eheprobleme geht, um Kindererziehung geht, wie viele Ratschläge geben heute Christen, die nicht mit dem Wort Gottes vereinbar sind? Wenn es um die Finanzen geht oder was es auch Seelsorge geht, wie viel Psychologisches kommt damit hinein, wie viel Weltliches kommt auch von Christen dort hinein? Steht in der Bibel geschrieben, dass wenn ich meine Kinder liebe, sie auch züchtigen soll? Steht es geschrieben? Wie viele Christen geben den Rat, sowas nicht zu tun? Nur ein Beispiel. Ist merkwürdig, oder? Ich rede nicht von brutal schlagen. Wenn ich mein Kind hasse, spare ich die Rute, so steht es geschrieben. Nur ein Beispiel, dass man das versteht, was ich jetzt meine. Und so gibt es in der Ehe auch Ratschläge. Ja, was macht man denn, wenn man Eheprobleme hat? Da gibt es ein Buch, da steht drin, kauf mal deiner Frau wieder ein paar Blumen. Geh mit ihr essen und so weiter. Das ist alles nicht verkehrt, nicht falsch, also bitte nicht. Aber was ist das Zentrum? Und das liest man in so einem Buch gar nicht. Wisst ihr was? Die Bibel lehrt, wenn meine Beziehung zu Christus in Ordnung ist, wenn ich im Lichte wandle, wie er im Lichte ist, und meine Frau im Lichte ist, wie er im Lichte ist, dann haben wir niemals auch nur ein Problem. Also, was ist der richtige Rat? Deine Beziehung zu Christus. Das ist biblisch. Und das meine ich jetzt, das könnte man viele Bereiche ausdehnen. Welchem Rat folgen wir? Dem biblischen oder dem weltlichen Rat? Pflegen wir Gemeinschaft, gehen wir gemeinsam auf dem Weg mit Gläubigen, mit Christen, die in der Sünde leben, die in der Verführung leben? Haben wir Gemeinschaft mit Gemeinden, die in der Sünde leben, in der Verführung leben? Gehen wir den gleichen Weg mit ihnen? Wir stehen gerade in einer Situation, wo wir klar entscheiden mussten, machen wir da mit oder nicht? Und wie ist das? Sitzen wir dort, wo Christen zum Beispiel spotten über die Heiligung und das Kreuz tragen? Wo man lacht über den schmalen Weg, den man geht, weil man zu eng ist, weil man vorgeworfen wird, du bist ja viel zu eng. Sitzen wir dort mit ihnen zusammen, mit solchen Christen? Und das entscheidet heute, ob wir Gesegnete sind, glückselig sind oder nicht. Psalm 1, Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wenn ich jetzt fragen würde, haben wir noch Lust? Das ist ein merkwürdiges Wort, gell? Was verstehen wir eigentlich unter Lust? Man hat viele Lüste heute, sehr viele negative Lüste. Aber hier geht es um die Lust oder die Wonne, die gesteigerte Freude am Wort Gottes. Haben wir gesteigerte Freude nach dem Wort Gottes? Römer 7, Vers 22. Römer 7, Vers 22. Also das eine tun wir nicht und das andere tun wir. Es beginnt mit der Lust oder der gesteigerten Freude nach dem Wort Gottes. Paulus schreibt hier, denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Haben wir Lust, Freude nach dem Wort Gottes? Die Freude, die wir am Herrn haben, die Lust, die wir nach dem Herrn haben, haben wir auch nach dem Wort Gottes. Und ich gebe zu, und es ist wirklich Realität, dass wir nicht immer Lust am Wort Gottes haben. Manchmal ist die Bibel so richtig trocken. Manchmal hat man keinen Gewinn aus dem Wort Gottes. Aber ringen wir dann darum? Nein, ich muss anders fragen. Lesen wir überhaupt noch die Bibel? Das ist eine erschreckende Frage, die man stellen muss. Es gibt so viele Christen heute, die lesen nicht mehr regelmäßig das Wort Gottes. Da geht es schon gar nicht um die Freude, sondern einfach mal nur lesen. Wie viele junge Geschwister, gerade wenn ich auf Jugendfreizeiten bin, bekennen, dass sie ab und zu noch das Wort Gottes lesen. Dann fehlt uns natürlich eine absolute Grundlage. Das Wort Gottes führt immer zum Sohn Gottes. Wir müssen wieder darüber nachdenken, gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir doch meinen, normalerweise viel mehr Zeit haben wie früher. Ne? Wir sind doch etwas zur Ruhe gekommen jetzt. Aber hat uns das zum Wort Gottes geführt? Freuen wir uns, wenn wir die Bibel aufschlagen? Und dann, wenn wir gelesen haben, beim Psalm 1 heißt es, und darüber nachsinnen, darüber nachdenken, Tag und Nacht. Was habe ich heute Morgen gelesen? Was habe ich gestern Morgen gelesen? Habe ich nochmal darüber nachgesinnt, was ich gelesen habe? Sinne ich nochmal nach, was ich am Sonntagmorgen höre? Eine Hilfe ist, dass man, mache ich auch immer wieder, auswendig lerne. Es ist interessant, wenn man Vers auswendig lernt, plötzlich am Tag fällt einem dieser Gedanke wieder ein. Nachts wacht man auf, denkt nicht an den Coronavirus, sondern an den Vers. Ich schlafe nachts, keine Frage, ihr auch. Aber hier steht Tag und Nacht darüber nachsinnen, oder? Dass es ein Lebensstil ist, über das Wort Gottes nachzusinnen. Psalm 119. Welche Freude habe ich eigentlich am Wort Gottes? Psalm 119, Vers 16. Das ist ja ein Psalm, der fast ausschließlich über das Wort Gottes spricht, in verschiedenen Aussagen. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Das ist gewaltig, oder, was hier steht? Dein Wort vergesse ich nicht. Dieses Wort Gottes erfüllt mich so im Inneren, dass ich dadurch umgestaltet werde, das Bild Jesu. Aber ich habe meine Lust. Vers 111. Lust oder Wonne, ne? Beides kann man übersetzen. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Was erfüllt mein Herz? Und das ist immer wieder unterschiedlich. Und deshalb sollten wir uns immer wieder daran erinnern, wie kostbar, wie wertvoll das Wort Gottes ist. Und ich wiederhole es nochmal, dieser Psalm 1 zeigt uns die zwei möglichen Lebenswege eines Menschen. Der Gottlose und der Gerechte. Und der Gerechte, der glückselige Mensch, der durch das Blut Jesu gerettet ist, der hat ein ganz klares Kennzeichen. Er tut das nicht, was im Vers 1 steht, sondern er hat seine Lust am Wort Gottes, seine Freude am Wort Gottes. Und deshalb wirkt Gott durch ihn Frucht. Nicht ich bringe Frucht hervor. Das steht nirgends in der Bibel. Die Frucht des Geistes ist die Wahrheit. Die Frucht des Geistes. Vers 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Was für eine Aussage. Gold ist schon immer in dieser Welt etwas absolut Kostbares gewesen. Aber es gibt eine Steigerung. Das Wort Gottes ist wichtiger und wertvoller und kostbarer wie alles andere, was es auf dieser Erde gibt. Und das vergessen wir so oft. Wir lesen alles Mögliche manchmal, aber nicht dieses Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, einen Sünder zu retten. Dieses Wort Gottes hat die Macht, aus einem Sünder einen Heiligen zu machen. Und dieses Wort Gottes hat die Macht, mich umzugestalten in das Bild Jesu Christi. Und wisst ihr, warum dieses Wort Gottes noch so wichtig ist? Da spricht der Allmächtige. Und er möchte durch dieses Reden mit mir Gemeinschaft wieder haben. Deshalb hat er mich gerettet. Und Gemeinschaft mit ihm ist erst einmal wichtiger wie die Gemeinschaft untereinander. Denn nur aus der Gemeinschaft mit ihm entsteht die Gemeinschaft unter den Geschwistern. Und genau darüber spricht Johannes in seinem ersten Brief. Das, was er gesehen hat, das, was er gehört hat, das, was er betastet hat, das verkündigt er. Warum? Damit wir Gemeinschaft haben. Untereinander, weil wir jetzt Kinder Gottes sind und mit dem Vater, mit dem Sohn. Und dies schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das ist es. Und deshalb ist es so wichtig, im Licht zu wandeln. Und das geht nur, wenn wir das Wort Gottes lesen und das Wort Gottes an uns wirkt. Das heißt, jeder, der sich absondert vom Bösen und der ein tiefes Verlangen hat nach dem Wort Gottes, der hat alle Eigenschaften eines fruchtbaren, gesunden Baumes. Gehen wir nochmal zurück, Psalm 1. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ist das nicht Segen von Gott? Ist das nicht etwas Herrliches? Und alles, was er tut, gerät wohl. Seine Blätter werden niemals verwelken. Warum? Selbst in einem dürren Jahr, ich werde es gleich noch lesen, bringt er Frucht, weil er ein Wasserbächen ist. Nicht an einem Bach. Bei Elia ist mal ein Bach vertrocknet. Aber bei uns kann der Bach, nein, die Bäche, so steht es hier, die Wasserbäche, Mehrzahl, die werden niemals versiegen. Warum werden die niemals versiegen? Wir sind gesegnet mit jedem geistigen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wird dieser Segen irgendwann aufhören? Wird dieser Segen austrocknen? Wir sind, wir haben alles. Wir haben alles im Überfluss. Jesus Christus verheißt einmal, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Natürlich geht es hier erstmal um die Errettung. Die werden den Heiligen Geist empfangen. Aber wenn ich den Heiligen Geist habe, habe ich die Fülle und es fließt permanent. Leider nicht. Wenn wir Vers 1 nicht beachten, wenn wir uns nicht absondern und wenn die Lust zum Wort Gottes fehlt, dann versiegt auch etwas. Dann trocknet etwas aus. Ich kenne einen Bruder, der hat wirklich viele, viele Menschen zum Glauben geführt. Irgendwann war er so weit gekommen, dass ein Ungläubiger ihn anspricht und sagt, erklär mir mal das Evangelium. Er konnte es nicht mehr. Was für ein trauriger Augenblick. Warum? Weil er das Vers 1 nicht beachtet hat. Weil er keine Lust mehr hatte am Wort Gottes. Deshalb war nichts mehr da. Es war ausgetrocknet. Das ist das Problem. Und deshalb ein Baum. Wir können uns doch einen Baum gut vorstellen. Wir haben ja jetzt gerade immer wieder so Zeiten, wo es ganz, ganz wenig regnet. Aber die Wurzeln des Baumes gehen tief in die Erde runter. Und von dort bekommt er seine Nahrung. Ist bei uns nicht anders, oder? Wo sind eigentlich unsere Wurzeln? Wo sind unsere Wurzeln? Kolosser 2. Vers 6 und Vers 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Geschwister, wie haben wir den Herrn angenommen? Im Glauben, ne? Im Glauben. Und wie leben wir? Wie wandeln wir? Ja, im Glauben. Im Glauben daran, dass er mich nicht nur gerettet hat, sondern dass er das Werk, das er in mir begonnen hat, auch vollenden wird. Er, nicht ich. Aber meine Wurzeln, gewurzelt in ihm. Auferbaut in ihm. Wir brauchen ihn, sein Wort. Und deshalb können wir auch jetzt in dieser Zeit überfließen mit Danksagung. Weil wir glauben, dass er, der Allmächtige, alles in seiner Hand hat. Ich mache mir keine Sorgen, um was morgen sein wird. Natürlich kann es passieren, dass ich auch vielleicht krank werde. Aber es liegt doch in seiner Hand. Ich sterbe doch nicht an der Krankheit, sondern an ihm, an seinem Willen, meine ich. Und das muss klar sein, auch wenn meine Wurzeln in ihm sind, geht es durch Hitzeperioden. Geht es durch Stürme, geht es durch viel Leid, geht es durch Schmerzen. Das Neue Testament verspricht uns, dass wir durch viele Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen. Alles andere ist Wohlstandsevangelium. Und uns geht es ja noch absolut hervorragend. Trotz mancher Stürme, die wir haben. Auch der Herr Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Lasst uns hinüberfahren. Und er schläft und dann kommt der Sturm. Aber er war im Boot, oder? Er war dabei. Jeremia 17, Vers 5. Da sehen wir wieder diesen Unterschied zwischen dem einen Lebensweg und dem anderen Lebensweg. Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Und er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Das sind doch keine glückseligen Menschen, oder? Das ist der Mensch ohne Gott. Natürlich weiß ich, dass es Reiche, Berühmte und so weiter gibt, die Erfolg haben ohne Ende. Und jetzt plötzlich können sie sich nicht das erkaufen, was sie gern möchten. Wenn sie Krebs haben, können sie tun und lassen, was sie wollen. Sie werden genauso an Krebs sterben wie andere auch. Merken wir eigentlich diesen radikalen Unterschied zwischen einem glückseligen Menschen, der Christus angehört, und einem, der Christus nicht hat? Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Das Glaube. Wer an ihn glaubt, wer sein Vertrauen völlig und ganz auf ihn setzt und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet. Er fürchtet nicht die Hitze. Man sollte eigentlich mit großer Ehrfurcht so einen Satz aussprechen. Wisst ihr warum? Es gab Christen vor uns, die wurden an den Pfahl gehängt, mit Pech überstrichen und angezündet. Die haben dem Herrn vertraut. Und Gott ist diesen Weg mit ihnen gegangen. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Wirklich nicht. Der die Hitze nicht fürchtet. Warum? Weil er dem Herrn vertraut. Hat der Herr schon jemals irgendeinen Fehler gemacht? Ist ihm irgendetwas entglitten? Was können wir denn noch mehr tun, wie ihm vertrauen? Aber es geht manchmal durch ganz bitteres Leid. Und genau dann, wenn es durch ganz bitteres Leid geht, wird Wirklichkeit, was hier steht. Wenn sie kommt, die Hitze, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ich habe es schon mal erwähnt, unser Bruder Andreas ist mit 38 Jahren gestorben. Bis zu dem Moment seines Todes hat er Frucht gebracht. Und selbst durch die Beerdigung ist daraus Frucht entstanden. Auch wenn ich das überhaupt nicht verstehen kann, warum musste er jetzt schon. Aber sein Leben hat Frucht gebracht vom Anfang bis zum Ende. Ist das nicht wunderbar? Und wisst ihr, was das Beeindruckende ist? Steht auch im Psalm geschrieben. Das sind einmal die Hitzeperioden, die Schwierigkeiten, die manchmal so schwer sind, dass man denkt, wie kann ich jetzt ein Segen sein? Aber hier steht es, diejenigen, die dem Herrn vertrauen, brauchen sich nicht zu fürchten, auch wenn das schlimmste Dinge über diese Menschen kommen, denn er ist der Wirkende. Er ist es, der die Frucht hervorbringt, wenn unsere Wurzeln in Christus, in seinem Wort sind. Und im Psalm 92, das möchte ich noch lesen, Psalm 92, immer wieder dieser selbe Grundgedanke, den wir jetzt mehrfach gelesen haben, Psalm 92. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die ihre Wurzeln in Christus haben, die Lust haben am Wort Gottes. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und jetzt, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das widerspricht allen biologischen Gesetzen dieser Welt. Stimmt's? Wenn man älter wird, ich gehöre auch dazu, dann merkt man morgens schon, wenn man aufsteht, wie es nicht mehr ganz so gut geht wie früher. Ne? Und plötzlich sieht man nicht mehr ganz so gut, ne? Braucht schon eine Brille, dann hört man nicht mehr ganz so gut und wird nicht mehr, ist nicht mehr belastbar wie früher und so weiter und so weiter. Man ist irgendwie in der Welt unbrauchbar. Aber für Gott bin ich immer noch, was steht hier? Saftvoll und frisch. Ist das nicht erstaunlich, was hier steht? Noch im hohen Alter tragen sie Frucht. Spielt es eine Rolle, ob ich 30 Jahre bin oder 90 Jahre bin? Kann ich das nicht als 90-Jähriger tun, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist? Dass er mein Fels ist und dass kein Unrecht an ihm ist? Kann ich es mit 90 noch verkündigen? Wir haben einen Bruder, der geht jetzt auf die 90 zu und er musste jetzt aus seinem Haus raus, er wohnt allein und ist in so einem Pflegeheim. Ich habe ihn angerufen jetzt während der Krise da, 2-3 Mal. Er spricht nicht ein einziges Mal über die Corona-Krise. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Er darf nicht mehr raus. Er ist jeden Tag drin, immer in seinem Zimmer oder beim Essen und so weiter. Wisst ihr, was der tut? Der verkündigt, dass der Herr gerecht ist. Er verkündigt all diesen alten Menschen, obwohl er sagt, das sind so viele Demenz, die verstehen mich gar nicht mehr. Aber der tut das mit so einer Freude, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Wie geht's dir? Was für eine Frage. Wieso frage ich ihn eigentlich, wie es ihm geht? Dem geht es sehr gut. Was ist das für ein Vorbild? Im Alter ist er immer noch saftvoll und frisch. Ich kenne ihn nur so, dass er immer da vorne am Eingang bei uns in der Gemeinde gestanden ist und hat jeden mit Freuden begrüßt. Und wehe, ich bin immer an ihm vorbei und habe nicht so freundlich geschaut. Was ist mit dir? Was für ein Zeugnis. Saftvoll und frisch. Psalm 84 noch. Noch einmal dieser Gedanke. In den verschiedensten Bereichen des Lebens. Ne? Psalm 84. Da ist es, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen. Sind wir schon durch ein Tal der Tränen gegangen? Ich glaube, jeder kann das schon bezeugen. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Verstehen wir das? Ein Tränental und andere können sich an diesen Quellen satt trinken. Das ist der Gedanke. So machen sie es zu lauter Quellen, wo andere, denen es schlecht geht, sich satt trinken können. Oder solche, die Durst haben nach dem ewigen Leben, sich satt trinken können. Wie? Wenn ich durch ein Tränental gehe. Da steht aber, wenn solche, gell? Ja, wer sind denn die solche? Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in Christus liegt. Steht nicht hier, in dir liegt, ne? Wohl denen, in deren Herzen Jesus Christus gebahnte Wege findet. Wenn die durch ein Tränental gehen, dann sind sie ein Segen für andere. Psalm 1. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, der glückselige Christ hat ein Kennzeichen, er geht weg. Von all dem, was den Segen hindert. Und er geht dahin, wo er den Segen empfängt. Lust hat am Wort Gottes und damit Lust an Jesus Christus. Im Grunde ist es ja ganz einfach, oder? Aber die Lust zum Wort Gottes, ne? Was ist mit denen, die nicht gepflanzt sind im Hause des Herrn? Was ist mit denen, die nicht glückseliger sind, weil sie Vergebung ihrer Sünde haben? Auch das möchte ich noch kurz vorlesen. Vers 4 im Psalm 1. Nicht so die Gottlosen. Merken wir diesen krassen Gegensatz. Nicht so die Gottlosen. Sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wie Spreu, wo einfach ein Windstoß kommt, weg sind sie. Und das Gericht Gottes wartet auf sie. Uns muss auch bewusst sein, dass jeder Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, sterben wird und dann kommt das Gericht für ihn. Und er wird in die ewige Verdammnis gehen, in die Hölle gehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann kommt noch ein Gedanke, das sollte uns alle, Geschwister alle, wieder neu ermutigen, neu wieder stärken. Nämlich der Vers 6 heißt, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Wenn das nicht wahr wäre, wären die Psalmen völlig sinnlos. Er kennt den Weg, den du und ich gehen, von grundlegender Welt an. Er weiß ganz genau, wie es jetzt in diesem Moment in deinem Herzen ist, was in deinen Gedanken vorgeht, was dir Not macht, was dir Schwierigkeiten macht, deine Zweifel, deine Ängste oder was es auch sein mag. Er weiß, dass wir manchmal verunsichert sind. Er weiß, dass wir manchmal nicht mehr wissen, was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Gerade am Donnerstag hat mich eine Schwester gefragt, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Ja, ich weiß es nicht, gar nicht. Es scheint so, egal was sie tut, ist alles falsch. Aber eins darf sie wissen, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Und er ist bei uns, in uns. Er hält unser Leben in seiner Hand. Wir können dem vertrauen, der nicht nur die Zukunft kennt, sondern sogar die Zukunft lenkt. Er entscheidet, was geschieht auf dieser Erde. Kein Politiker, der Herr selbst. Er hat seine Geschichte geschrieben, schon weit vor 2000 Jahren. Da steht geschrieben, was heute geschehen wird. Was brauchen wir mehr? Fürchte dich nicht. Er hört unser Beten, er hört unser Schreien und er ist mittendrin in unserer Situation. Genau wie der Herr im Dornbusch war, in dem Leiden Israels, so ist er auch bei uns heute. Er ist mittendrin. Und er geht gute Wege mit uns, aber er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Gleichgültig, was auf dieser Erde geschieht, er hält mein Leben in seiner Hand. Und er wird mit mir zum Ziele kommen. Ich möchte euch ganz zum Schluss noch den Anfang eines Gedichtes vorlesen. Mein Vater weiß, wie es um mich steht. Er weiß genau, wie mir es ergeht. Er weiß um alles, was geschieht. Er weiß auch das, was niemand sieht. Mein Vater weiß um alle Not. Mein Vater ist ein treuer Gott. Er lenkt den weiten Weltenkreis. Mein Vater weiß, mein Vater weiß. Aber wisst ihr, was uns manchmal so schwer fällt? Wenn ich nochmal die Situation zum Beispiel mit dem Andreas nehme, der an Krebs gestorben ist. Er hatte von Anfang an, vom ersten Moment an, eine klare Aussage gemacht. Und die ist ganz einfach. Ja, Vater. Das war alles. Du darfst. Mir fällt gerade die Geschichte von Wilhelm Busch ein, nach dem Zweiten Weltkrieg. Er kommt an sein Haus, zerbombt, völlig zerstört. Und er hat innerlich rebelliert. Auf einmal kommt auf der Gedanke, Vater, du darfst das. Ja, Vater. Und es fällt uns manchmal schwer, es von Herzen zu beten. Psalm 1. Zwei mögliche Wege. Ich hoffe, uns ist deutlich geworden, was glückselig macht. Die Errettung und das Wort Gottes und damit der Herr selbst. Wer in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus lebt und ihm vertraut, das ist der glücklichste Mensch, den es auf dieser Erde überhaupt nur geben kann. Das ist der reichste Mensch dieser Erde. Oder? Gibt es mehr? Wenn ich nur dich habe. Psalm 73, ne? Mehr brauchen wir nicht. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte wieder neu staunen und wieder neu erfüllt sein von diesen Gedanken, die einfach für uns Menschen kaum begreifbar sind, dass du der Sohn Gottes, der Heilige, der Gerechte, der Vollkommene, der, der von Ewigkeit her war, der König aller Könige, der Herr aller Herren, sich so tief gebeugt hat und Knechtsgestalt angenommen hat, dass du bereit warst, von grundlegender Welt an dieses Kreuz zu gehen, das Lamm Gottes zu werden, um dort dein Blut zu vergießen, damit ein Sünder wie ich gerettet werden durfte. Herr, was für ein Glück haben wir erfahren, was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit wurde uns zuteil, weil du für uns bezahlt hast. Wir dürfen heute neues und ewiges Leben haben und wir dürfen heute in dieser vollkommenen Freude leben, in der vollkommenen Gemeinschaft mit dir. Bitte wirbe du, dass ich und wir neu einen Ekel bekommen vor allem Bösen, Unreinen, vor allem, was dich entehrt. Und lass uns wieder wirklich neu wieder nachstreben, Freude und Lust am Wort Gottes zu haben, weil dieses Wort uns immer mehr zu dir führt und wir dadurch immer mehr dich erkennen, den Heiligen und Gerechten. Bitte wirbe du, dass wir stiller werden, dass wir darüber nachdenken, wie groß unsere Beziehung zu dir, wie unsere Beziehung zu dir ist. Und lass uns wieder mehr darüber staunen, was auch in deinem Wort über dich geschrieben steht. Bitte wirke du in deiner Gnade. Du weißt jetzt um jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Danke, dass du mit uns bist. Dass du mit uns bist alle Tage des Lebens bis zum Ende. Und danke, dass wir einen Moment erleben dürfen, wo wir dir gegenüberstehen. Und dann werden wir uns mit unaussprechlicher, herrlicher und nie mehr endender Freude bei dir sein. Und dafür danken wir dir von Herzen. Amen.